Ja, Maria Magdalena. Das war ein bisschen zu schnell. Jetzt kommt es besser. Maria Magdalena hat immer wieder die Filmindustrie angespornt, neue Filme zu produzieren. Wahrscheinlich habe ich noch nicht alle hier. Und die Frage ist, wer hat den letzten Film gesehen? Das war gerade so kürzlich. Einzelne, jawohl. Und die Frage ist natürlich, ja, weshalb fasziniert denn diese Person, diese biblische Person so, dass selbst die Filmindustrie sich die Mühe nimmt, hier immer wieder neue Produktionen vom Stapel zu lassen? Gleichzeitig ist es aber auch so, dass genau diese Filme, wenn man so schaut, was ist denn die Botschaft hier drin? Was will man denn aussagen über Maria Magdalena? Und selbstverständlich über Jesus, weil hier ja diese Beziehung so nahe ist. Und dann sieht man, dass das wahrscheinlich eine der umstrittensten biblischen Personen ist, nebst Jesus, die hier thematisiert wird in den einzelnen Filmen. Nun möchte ich auf zwei, drei Sachen hinweisen, was vielleicht der Grund sein kann. Es gibt nämlich viele Mythen und Legenden, wir kennen diese. Und gerade rund um Maria Magdalena gibt es eben auch einige Mythen und Legenden. Und in Nag Hammadi, das ist so ein Ort in nahe des Nils, am oberen Nil in Ägypten. Dort hat man ein bisschen vor Qumran noch Schriften gefunden. Ganz viele Schriften, alte Schriften. Und das war auch einer der Sensationsfunde. Man hat Schriften gefunden, Papyrusschriften, Pergamentschriften aus dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert. Also wirklich alte Schriften. Und dann, große Sensation, da gibt es auf einmal neue Evangelien. Wir kennen ja 4, oder? Jetzt gibt es auf einmal ein Evangelium nach Philippus, dann gibt es eines nach Thomas und wie die alle hießen. Und ganz große Sensationsberichte in den Zeitungen. Jetzt erst hat man richtig die Wurzeln gefunden des Christentums. Und dann auch über Maria Magdalena. Gerade das Philippus-Evangelium. Man muss sich das jetzt vielleicht so vorstellen. Wenn man diese Schriften liest, dann sind die nicht gleich wie unsere Evangelien. Wenn wir unsere Evangelien lesen, dann haben wir eigentlich mehr ein Geschichtsbuch vor uns oder eine Erzählung, auch nicht genau eine Biografie. Wenn wir jetzt aber so ein Philippus-Evangelium oder Thomas-Evangelium lesen, dann sind das mehr einzelne Sprüche. Also wenn ihr ins Buch der Sprüche geht, oder, dann habt ihr so viele einzelne Sprüche. Und diese sogenannten Evangelien sind genauso aufgebaut. Hat viele einzelne Sprüche, zum Teil auch nicht ganz wirklich zusammenhängend. Und einer dieser Sprüche, es gibt zwei Sprüche, bei denen Maria Magdalena vorkommt, aber einer habe ich oder möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar heißt denn hier, und die Gefährtin, alles was in eckigen Klammern ist, war in dieser Handschrift nicht mehr lesbar. Das hat man dann ergänzt. Hat gedacht, das ist wahrscheinlich so. Und die Gefährtin von Christus, das ist dann der Kontext, oder weiß man, ist Maria Magdalena. Und dann der Herr liebte sie mehr als alle anderen Jünger. Und er küsste sie oftmals auf ihren Mund. Nun, man sieht, das auf dem Mund ist in eckiger Klammer, das hat man sich dann so ausgedacht, dass wahrscheinlich so gemeint ist. Und aufgrund von dieser Aussage hat man dann eine Riesengeschichte gemacht rundherum. Ja, Jesus war ja irgendwie wahrscheinlich verheiratet, das war seine Geliebte oder was immer auch. Oder? Man kennt ja diese, wurde dann auch verfilmt so in dieser Art und Weise. Nun ist natürlich die Frage, ja, was ist denn hier wirklich an dem wahr? Man sagt diesen Schriften Pseudepigraphen. Vielleicht habt ihr das Wort schon gehört, mal Pseudonym. Schon mal gehört? Wenn jemand ein Buch schreibt und dann nimmt er nicht seinen Namen, sondern nimmt irgendeinen anderen Fantasienamen, oder? Er versteckt quasi seinen Namen. Und Pseudos, oder, das heißt eigentlich eben Lüge oder etwas anderes. Nun muss man das schon richtig verstehen. Also wenn die damals so geschrieben haben, dann war das natürlich jetzt nicht böse Absicht, oder, die sie hatten, jetzt das einfach im Namen vom Philippus oder vom Thomas zu schreiben, sondern das war so üblich. Man hat das so gemacht. Aber es war nicht der Thomas und es war nicht der Philippus, der diese Sprüche oder diese sogenannten Evangelien geschrieben hat. Ganz im Gegensatz eben zu den vier Evangelien, die wir in der Bibel haben. Also müssen wir uns wie bewusst sein, diese sogenannten Evangelien, Philippus, Thomas, sind nicht von ihnen geschrieben worden, sondern später. Im ersten, im zweiten oder Philippus nimmt man an, im dritten Jahrhundert nach Christus. Nun ist natürlich die Frage, ja, wer hat denn das geschrieben? Wer war denn dahin? Was war denn die Absicht von diesen Schriften? Wenn man ja etwas schreibt, hat man ja eine Absicht. Also wenn ich etwas schreibe und dann womöglich noch publiziere, habe ich eine Absicht. Ich will etwas bezwecken. Entweder meine Studenten beglücken mit irgendwelchen gescheiten Sachen über Informatik oder aber über die Bibel etwas aussagen und die Einzelnen erfreuen, dass sie die Bibel lesen. Nun, hier dieser ganze Fund, den man gefunden hat in Nag Hammadi, dahinter sind die sogenannten Gnostiker. Nun, die Gnostiker, das kommt eben von Gnosis, erkennen. Die haben eben gedacht, wenn ich nur richtig erkenne, und das können nur ein paar wenige, oder auch erleuchtet bin von diesem Wissen, dann bin ich gerettet. Dann gehöre ich zur besseren Klasse und dann ist mir irgendein Himmel, wie immer der dann auch aussieht, sicher. Und die ganze Geschichte rund um Jesus kam ihnen natürlich ganz gut gelegen. Und Jesus war für sie natürlich einer der wichtigsten Gnostiker. Jetzt ist es aber so, wenn wir das genau durchlesen, alle diese Schriften, und die vergleichen, oder mit der ganzen Bibel, dann merken wir auf einmal halt mal, die schreiben etwas anderes. Und das ist nicht etwas, das wir heute irgendwie erst merken, sondern das haben unsere Kirchenväter anno dazumal, eben im ersten, wie die alle hießen, im zweiten und dritten Jahrhundert, das haben die alle auch gemerkt. Und haben deshalb ganz klar geschrieben gegen die Gnostiker, haben ihnen aufgezeigt, das, was ihr lehrt, das ist ein anderes Evangelium. Wo wir herkommen, weshalb wir hier sind, wohin wir gehen, wie Gott ist, das sieht bei euch ganz anders aus. Die Bibel lehrt etwas anderes. Deshalb reden wir hier von einem anderen Evangelium. Und wer sich einmal wirklich die Mühe nimmt, oder, dies zu lesen, wird das schnell merken, dass das ein anderes Evangelium ist. Und Leute wie zum Beispiel eben Dan Brown, die sind ja reich geworden damit, oder, weil sie genau das genommen haben, Sensationslüstern und dieses andere Evangelium. Und ich würde jetzt mal sagen, ein Pseudo-Evangelium, oder? Pseudo-Epigraphen, Pseudo-Evangelium, ein falsches Evangelium, um das so unter die Leute zu bringen. Und es ist ganz spannend in den Gesprächen mit einfach Menschen um uns herum, wie viele denken, ja, das sei richtig, oder was die da sagen. Da hat man irgendwie die anderen unterdrückt. Und wenn man die Geschichte genau studiert, ist es bei weitem nicht so. Und die Worte, die Paulus, sehr scharfe Worte, die er an die Galater geschrieben hat, natürlich ging es dort um ein anderes Thema, aber er hat dort auch geschrieben von diesem anderen Evangelium. Er hat dort gesagt, aber selbst wenn wir, also die Apostel oder die Engel vom Himmel, oder er nimmt sogar, sagt, wenn sogar die Engel vom Himmel kommen, und euch ein anderes Evangelium bringen oder verkündigen, als wir, als das, was verkündigt ist, was wir heute im Alten und Neuen Testament haben, dann ist er unter dem Fluch Gottes. Das sind sehr harte Worte. Also wir müssen deshalb diese Schriften, so interessant sie geschichtlich sind, als Evangelium ablehnen, weil sie eben nicht Evangelium sind. Gehen wir weiter, noch ein anderer Mythos. Der ist anders gelagert. Da gehen wir ein paar Jahrhundert, ja nicht viel, Jahr 500 1891 Papst Gregor der Erste, vielleicht kennen die, der ein oder andere, das war der Gregor der Große, sagt man dem, hatte sehr großen Einfluss. Und der hatte auch das Ganze ein bisschen angeschaut und gedacht, tja, da gibt's doch so eine Geschichte, vielleicht mögt ihr euch erinnern, Jesus wurde eingeladen zu einem Pharisäer und dann hat er dem nicht mal die Füße gewaschen, nichts, oder? Hat ihn wirklich nicht gut behandelt, kann man sagen, oder? Nicht mit der Ehre erwiesen. Und dann war er so am Tisch und dann kam doch da so eine Sünderin. Das war unverschämt, oder? Dass die sich überhaupt da reingewagt hatte. Und das Allerschlimmste passierte, die hatte die Füße geküsst und mit ihren Tränen hat sie die Füße gewaschen und ihren Haaren abgetrocknet. Und klar, die Pharisäer oder im Herzen, wie ist das möglich? Oder? Wenn der wirklich ein Prophet ist, dann wüsste der ja, oder was das für eine Person ist. Das ist eine schlimme Sünderin. Wahrscheinlich hätte man ihm dann eine Prostituierte. Und weitere Geschichte könnt ihr dann nachlesen. Die Sache ist die, dieser Papst Gregor sagte, jawohl, das war die Maria Magdalena. Und seit diesem Zeitpunkt ist das so Lehre in der katholischen Kirche. Und deshalb gibt es auch diese sogenannten Magdalenenhäuser. Gab es auch einige Skandale noch rundherum. Und das wird dann immer gleichgesetzt. Ich möchte dazu einfach sagen, die Bibel sagt keinen Namen von dieser Frau. Und wahrscheinlich ist sie das eben nicht. Also wir dürfen Maria Magdalena nicht direkt mit dieser Frau hier, die Gnade gefunden hat bei Jesus, über diesen Weg gleichsetzen. Wir wissen über den Moment, wo sie Jesus gefunden hat, nichts Genaueres. Wir schauen aber mal, wie das Ganze aussieht. Das Gute ist ja, dass die Bibel eben kein Legendenbuch ist. Oder die Bibel ist nicht ein Buch mit Mythen und Märchen, wie einige sagen möchten, sondern es ist ein Buch, bei dem man ganz klare Fakten hat. Man kann alles, was nachprüfbar ist, kann man hingehen und schauen. Nun, sie heißt ja Maria Magdalena. Und Magdalena, dieser Beiname, ist ja nicht so wie heute, oder? Wir haben ja auch den Vornamen, den Nachnamen. Nachnamen gab es damals nicht, oder? Sondern man hatte nur einen Namen. Sie ist einfach Maria. Und damit man wusste, welche Maria, es gab nämlich sehr viele, oder? Damit man das wusste, hat man dann noch eine Bezeichnung dazu getan. Und sie kam eben aus Magdala. Und Magdala ist ein Ort dort am See Genezareth. Wir waren diesen Frühling vorbeigefahren und man sieht hier die Sichte, das ist ein paar wenige Kilometer von Tiberias weg und Kapernaum ist auf der anderen Seite, ganz in der Nähe. Also die Orte, wo Jesus sich bewegt hatte während seinem irdischen Leben. Und hier auch noch eine Ausgrabung von einer Synagoge. Das heißt, obschon der Ort selber später dem Erdboden gleichgemacht worden ist, wissen wir heute, dieser Ort gab es. Das ist keine Fiktion. Und diese Maria kam von diesem Ort. Nun, wenn wir den biblischen Befund ein bisschen genauer anschauen, wo kommt denn jetzt überhaupt diese Maria Magdalena vor? Dann sehen wir sehen nur ganz kurz eine Erwähnung im Lukas Kapitel 8 über die Nachfolge. Das werden wir dann nachher anschauen. Und dann konzentrieren sich alle Verse bei der Kreuzigung, bei der Grablegung, bei der Auferstehung. Sie wird auch später, also in der Apostelgeschichte zum Beispiel, wird sie nicht mehr erwähnt. Das sind die Verse, da wird sie erwähnt. Was hier feststellbar ist, alle vier Evangelien erwähnen sie. Es ist nicht einfach eins, oder, dass sie so beiläuft, sondern alle vier. Und wir werden sehen, dass sie tatsächlich eine sehr prominente Stellung hat in dieser Phase. Und das wollen wir jetzt hier genauer betrachten. Zuerst die Nachfolge. Wir lesen im Lukas Kapitel 8 die ersten Verse. Und es geschah danach, dass er, also Jesus, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren mit ihm. Er hatte damals bereits diese 12 herausgerufen und identifiziert, sagt, ihr seid die Apostel. Aber er war nicht nur mit diesen unterwegs, sondern wir sehen, dass er mit vielen anderen unterwegs war. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und jetzt wird es erwähnt, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Als Jesus so diese 3, 3,5 Jahre durch die Gegend zog, da waren die alle mit dabei. Und viele waren da, die dienten ihm mit der Habe. Sie mussten, wenn sie irgendwo hinkommen, wieder zu essen haben, irgendwo zu schlafen und so weiter. In alledem dienten sie ihm. Und da war diese Maria Magdalena. Es wird uns erwähnt, dass sie 7 Dämonen hatte. Sie war also dämonisch besessen. Mehr wissen wir nicht von ihr. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr leidvolle Zeit war. Eine Zeit, bei der sie ganz, ganz tief in allen Aspekten gefallen war, fern von Gott, keine Verbindung zu Gott, geplagt von diesen Dämonen, getrieben. Mehr wissen wir nicht. Und dann hat sie Jesus getroffen. Wir wissen auch nicht genau wie. Sie hat die Botschaft gehört und hat es im Herzen angenommen. Sie hat geglaubt. Sie hat diese Botschaft geglaubt. Und dann hat Jesus sie befreit. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert bei all diesen Begegnungen in den Evangelien. Es geht immer ums Herz. Das Herz ist aufgegangen, hat sich geöffnet, hat gesehen, das ist der Heiland. Er hat Rettung. Und dann hat Jesus befreit, geheilt. Nach dieser Befreiung kam der Dienst, ganz natürlich. Und so ist das auch eine Frage, eine Anfrage an uns. Oder wenn wir diese Texte lesen, dann redet das ja zu uns jetzt. Was heißt das für mich? Habe ich überhaupt diese Begegnung schon? Habe ich mich ansprechen lassen von Jesus? Wenn es jemand hier hat, der bei dem das noch nicht geschehen ist, dann wollen wir dir zusprechen und sagen, öffne dein Herz. Jesus liebt dich. Jesus möchte dich befreien. Jesus möchte dir eine ganz neue Zukunft geben, so wie diese Maria Magdalena. Sie hatte eine ganz andere, wunderbare Zukunft. Sie war unterwegs mit dieser fröhlichen Schar und durfte Jesus dienen. Und er ruft dich zum Dienen. Er befreit dich, damit du ihm dienst. Nicht damit du dir selbst dienst, sondern damit du anderen dienst. Und indem du anderen dienst, dienst du Jesus. Und das ist das Schönste. Nichts Schönes, wenn man zurückblickt im Leben und sagt, ja doch, was immer ich konnte und was Jesus mir gegeben hat, mit dem habe ich einfach so gedient, wie ich konnte. Und das ist etwas, das das Herz erfüllt. Und diese Erfüllung durfte Maria Magdalena hier haben. Gehen wir weiter und kommen jetzt zu diesem Schwerpunkt. Kreuzigung. Wir schauen mal, wer war denn überhaupt da am Kreuz? Wir kennen die ganze Geschichte. Die Jünger, vor allem der Petrus, oder gesagt hat, also auch wenn du sterben müsst, ich sterbe mit dir, oder? Auch wenn alle anderen da, die da ein bisschen weniger sind, oder? Ich nicht, oder? Und er, wir kennen die Geschichte, oder? War weg, hat sogar noch Jesus verleugnet, aber auch die anderen. Es war nur ein einziger Jünger. War da, wir sehen da auf diesem Bild, gezeichnet, gemalt. Ein einziger Jünger war da. Das war Johannes, oder? Johannes. Und da war aber auch die Mutter, also Maria, die Mutter von Jesus, die Schwester seiner Mutter. Ob die nun Maria, die Frau von Klopas war, oder ob das noch mal jemand anders ist, lassen wir mal bleiben. Da war noch eine Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Maria Magdalena war hier. Wir müssen uns immer bewusst sein, die Kreuzigung, das war wirklich einfach von der Skala der Erniedrigung das Niedrigste, was man kannte. Ein Römer, also eine römische Bürgerschaft hatte, durfte nicht gekreuzigt werden. Das war so eine Erniedrigung. Und es brauchte echt Mut, sich zu jemandem zu stellen, der gekreuzigt worden ist. Sich zu identifizieren mit dieser Person, zu sagen, nein, ich stehe hier, weil ich glaube, da ist unschuldig. Das brauchte Mut. Und wir sehen das ja bei den Jüngern, die sind einfach weg, die haben Angst gehabt. Niemand wusste, was passieren würde. Sie konnten ahnen, wahrscheinlich, wenn wir uns zu Jesus stellen, sind wir die Nächsten, die drankommen. Und so bewegte die Liebe, die Maria Magdalena hatte, diese aufrichtige Liebe, brachte sie, dass sie mutig war. Einen Mut aufbrachte in einer Situation, die wirklich sehr schwierig war. Und sie war da. Sie war bei ihm. Sie hörte alle Worte, die Jesus redete, die sie auch mit dem Johannes und mit der Mutter ausgetauscht hatte. Sie war da. Sie war Zeugin von dem. Und dann, als Jesus begraben worden ist, lesen wir, Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt worden war. Und wir sehen das hier auch in dieser Zeichnung. Sie saßen da, schauten Josef von Arimathea zu. Selbst Nikodemus kam jetzt, oder? Aus dem Unsichtbaren heraus, stellte sich nun zu Jesus und sie waren da, schauten zu. Wenn ihr dort schaut, seht ihr die Kreuze oben, Golgatha, so ein kleiner Felsen. Rechts davon, oder, ist die Stadtmauer von Jerusalem. Der Ausgang und die Straße ist gerade hinter den Kreuzen, oder? Das ging dann dort vorbei. Das war ja genau, also die Römer hatten das immer so gemacht, oder? Das heißt, beim Ausgang einer Stadt wurden die Kreuze aufgestellt, damit alle, die außen reingingen, das sehen konnten. Und das Grab sehen wir gerade hinten, relativ nahe. Heute ist das ja alles überbaut. Man hat hier diese Grabeskirche und alles ist hier in dieser sehr seltsamen Kirche, bei der man das zum Teil anschauen kann. Nun, sie war da, sie hatte Interesse. Ihre Hingabe war völlig. Sie sagte, nein, ich will da sein, ich will wissen, wo sie ihn hinlegen. Weil ich möchte ihm noch Gutes tun. Was konnte sie denn noch Gutes tun? Obschon Jesus ja über seine Auferstehung sprach, kapierten sie das noch nicht. Sie konnten das noch nicht fassen. Das war außerhalb von ihrem Erfahrungshorizont, oder? Das konnten sie wie nicht packen. Und so dachte sie, ja gut, also wenn dann der Sabbat vorbei ist, das war ja jetzt Freitagabend, wenn der Sabbat vorbei ist, dann werden wir ihn salben. Und deshalb warten sie dann den Sabbat. Und ihr wisst ja, beim Judentum ist es so, dass immer der Tag vom Abend bis zum nächsten Abend geht. Das heißt also, der Sabbat beginnt am Abend, wenn die Sonne untergeht, am Freitag, und ist beendet am Samstagabend, wenn die Sonne wieder untergeht. Und dann beginnt der nächste Tag. Deshalb waren sie dann, als der Sabbat vorüber war, das war also Samstagabend, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. So bereiteten sie sich vor, sie wollten hier wirklich noch den letzten guten Dienst machen, den letzten Liebesdienst wollten sie erweisen. Nun, sie gingen schlafen, wahrscheinlich ein unruhiger Schlaf, und dann Sonntagmorgen. Und es heißt hier ganz spannend, sehr früh, am ersten Tag der Woche. Man kennt ja die Zählung der Tage. Der erste Tag war also Sonntag, der letzte Tag eben der Sabbat, der siebte Tag. Und die Liebe, die Maria Magdalena in ihrem Herzen trug, die hat sie getrieben. Zusammen, noch mit zwei anderen Frauen, sind sie zum Grab gegangen. Sie waren die Ersten. Die Jünger waren immer noch versteckt, hatten immer noch Angst. Wussten gar nicht, waren ganz ratlos. Und die Liebe von diesen Frauen hat sie bewegt. Und das sieht man wieder mal, oder? Wenn man von Männern und Frauen spricht, oder? Ich meine, die Frauen sind einfach in so vielen Sachen dann einfach aktiv. Und wir sind immer noch am Studieren, wie man es machen könnte, oder? Und nun gingen sie hin. Und sie sagten zueinander, ja, wer wälzt uns denn den Stein vom Eingang? Das war ein riesiger Stein, oder? Und dann erst noch versiegelt und dann wussten sie, war noch eine Wache. Eigentlich ein unmögliches Ding, oder? Also Mission Impossible, würden wir heute sagen, oder? Aber irgendwie hatten sie einfach diesen Wunsch, der war so groß, dass sie nicht, eben wie wir Männer dann sagen, nein, das geht nicht, also bleiben wir zu Hause, oder? Sondern sie sagt, wie immer das gehen soll, wissen wir nicht, wir gehen jetzt einfach mal. Und das ist irgendwie so wunderbar. Und dann kommt das Unfassbare. Als sie aufblickten, sahen sie den Stein weggewälzt. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann, das war ein Engel, zur Rechten sitzen, bekleidend mit langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Und er sprach zu ihnen, erschrecket nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben. Diese Engel, also die waren völlig erschlagen und erschreckt. Das haben sie natürlich noch nie so erlebt. Und dann sind sie schnell weggerannt zu den anderen Jüngern. Muss ich ja immer vorstellen, das ist ja relativ nahe. Also wenn sie da ein bisschen schnell gelaufen sind, waren sie wahrscheinlich in 5 bis 8, 10 Minuten maximal, waren sie an diesem Ort, wo alle waren. Und dann haben sie den Jüngern gesagt, das Ganze ist leer. Und Jesus ist nicht da. Irgendwie haben sie was gesagt von Auferstehung. Und es heißt dann auch so ganz interessant, die Jünger dachten, das sei irgendein Unsinn, oder? Auch die typisch Männer, oder? Die haben gesagt, diese Frauenmärchen, oder? Das kann ja wohl nicht sein. Und dann sehen wir aber, bevor wahrscheinlich Petrus und Johannes hingerannt sind, ist Maria Magdalena wieder zurück. Ist wieder zurückgegangen. Irgendwie hat ihr Herz sie wieder zurückgezogen. Hat gesagt, das kann doch nicht sein. Wo ist der Leichnam von Jesus? Wo ist er? Sie hat doch nicht begriffen, auferstanden. Das ging noch nicht rein. Sie hat immer noch den Leichnam gesucht. Und dann war sie da. Und wir lesen in Johannes 20, und wir schauen uns dieses Gespräch auch an zwischen Jesus und Maria Magdalena. Vielleicht noch dazu sagen, Maria Magdalena hatte dieses Vorrecht, als erste den auferstandenen Herrn Jesus zu sehen. Wir müssen uns das mal einfach überdenken. Ich meine, wenn wir das jetzt arrangiert hätten, oder? Hätten wir vielleicht gedacht, ja gut, also... Gut, der Petrus jetzt nicht mehr, der hat versagt, oder? Den schreiben wir mal ab. Aber Johannes, oder? Der war ja da. Ja? Dem Johannes zeige ich mich doch zuerst. Ja, so würden wir denken, oder? Dann kommt noch etwas dazu. Es ging ja auch um ein Zeugnis. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, es heißt ja, jedes Gericht 2 oder 3 Zeugen. Sonst ist das nicht gültig. Jetzt war das aber damals so. Wer mussten denn diese Zeugen sein? Männer oder Frauen? Männer. Frauen. Ein Zeugnis einer Frau galt nichts damals. Muss man sich mal einfach überlegen. Und die Bibel schreibt jetzt, dass Jesus sich einer Frau gezeigt hat, damit sie als erste Zeugin der Auferstehung ist. Und das zeigt für mich einmal mehr, das ist einfach nicht Menschenwort. Das ist göttlich inspiriertes Wort. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass es genau in diese Zeit hinein gesprochen hat und gesagt, hey, schaut mal, ihr seid da recht blind, oder? Ihr Männer, der Wert der Frauen, der ist doch genau gleich wie der eurige. Und das ist etwas sehr Spannendes. Nun, diese Maria Magdalena war da und jetzt auf einmal sieht sie jemand. Und der spricht sie an und sagt: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie dachte, das ist wahrscheinlich der Gärtner, oder? Und fragt dann deshalb, also mit Herr meint sie einfach, so wie wir heute auch Herr sagen zu jemandem, in Respekt. Also wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingelegt hast, damit ich ihn holen kann. Damit sehen wir, sie hat es noch nicht gecheckt, oder? Das ging irgendwie noch nicht rein. Und dann kommt das ganz Spezielle, oder? Jetzt kommt diese Wende. Jetzt kommt dieses einzige Wort. Jesus sagt dir jetzt, Maria. Wahrscheinlich ist das jetzt natürlich im Aramäischen Mariam. Das ist auch Arabisch übrigens, ist immer noch Mariam. Das kommt ja vom Hebräischen Miriam, oder? Die Miriam von Moses, die Schwester, ist im Neutestamentlichen eben schlussendlich dann Mariam im Aramäischen und Maria kommt dann eben über das Griechische, Lateinische, oder? Ja, da sagt er diesen Namen. Und das war wahrscheinlich rein auch von der Art und Weise, wie er das gesagt hat, ging das hier rein. Baff, hey, das ist der Jesus. Und jetzt hat es sich umgedreht und geschaut, das ist der Jesus, er lebt ja, ist der auferstanden. Und das war etwas ganz, ganz Tiefes wahrscheinlich in ihr. Und ich glaube, das ist auch ein Moment für uns. Wenn wir auf einmal verstehen, hey, Jesus lebt, das ist nicht einfach irgendeine historische Geschichte. Nein, er ist da, er lebt. Und er will mit dir Gemeinschaft haben, so wie er hier diese Gemeinschaft gesucht hat, diese Begegnung gesucht hat. Und jetzt kommt's von ihr, Rabuni. Rabuni. Rabuni heißt ja, ihr kennt das Wort Rabbi, oder? Rabbi heißt Meister, Lehrer. Und Rabuni heißt mein Meister, mein Lehrer. Und das ist ein ganz persönlicher Ausdruck. Mein Meister. Und später, also ein bisschen später in der jüdischen Tradition, hat man das noch unterschieden nach Ehre. Der Rab, das ist quasi die unterste Stufe der Lehrer, der Rabbi, die zweite Stufe, und der Rabuni, die höchste Stufe. Die höchste Stufe der Ehrerbietung. Und so zeigt sie auch in diesem Rabuni auf der einen Seite diese Ehrerbietung, diese Anerkennung. Du bist der auferstandene Herr. Schlussendlich, wir sehen das dann auch im Matthäusevangelium, diese Anbetung, die er erhielt. Und dass schlussendlich eben diese Anbetung klar darauf hinweist, er als der Mensch gewordene Gott, als Emmanuel. Und auf der anderen Seite dieses Rabuni, das ganz Persönliche, nicht einfach der Herr oder der Meister, der Rabbi, nein, Rabuni, mein Meister, mein Herr. Das zeigt ihr Herz, das ganz tief diese Liebe auch ausdrückt, diese Hingabe zu ihm. Und dann antwortet Jesus und sagt dann, es ist ja von der Übersetzung her ein bisschen schwierig. Wenn ihr jetzt in der Schlachterübersetzung schauen würde, würde hier stehen, rühre mich nicht an. Es heißt aber von der Bedeutung her, hänge dich nicht an mich, umklammere mich nicht. Du kannst mich nicht festhalten. Weil die Berührung, wenn wir gerade im Parallelstellen dann schauen, weil ein bisschen später hat dann Maria Magdalena mit der Salome, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann Jesus nochmals gesehen und dann haben sie die Füße geküsst oder und wenigstens angefasst. Also hier heißt es wirklich, umklammere mich nicht, halte mich nicht fest, du kannst mich festhalten, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auch zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Und hier drin ist immer wieder genau dieser Aufruf. Geh hin und verkündige. Und genau das hat sie dann auch gemacht. Sie ist dann schnell hingegangen und hat es dann nochmal gesagt, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und natürlich haben sie das nicht geglaubt, oder? Die sind dann schnell hingerannt und gesagt, ja, das kann ja nicht sein und so. Und wir kennen auch den Thomas, oder? Deshalb sagt man ja heute noch Thomas der Ungläubige, oder? Der war ja dann nicht dabei in diesem ersten Abend, als Jesus dann bei allen Jüngern erschien. Und der glaubt es nachher immer noch nicht, oder? Während der ganzen Woche nicht, erst am nächsten Sonntag, als er dann mit dabei war. Und diese Begegnung, die ist wirklich sehr zentral, ist auch der Höhepunkt, oder, von dieser Geschichte von Maria Magdalena. Und wir dürfen hier einmal mehr auch von ihr lernen, wie sie mit einem aufrichtigen Herzen, mit einem reinen Herzen Jesus geliebt hatte. Diese Liebe hat sie überhaupt bewogen, an diesen Ort zu gehen. Sie suchte Jesus, um ihn noch zu salben, noch den letzten Liebesbeweis zu geben. Und da ist Jesus ihr begegnet. Und das ist auch eine Frage für uns heute. Wie sieht das aus in meinem Herz? Und mir ist dann dieser Vers noch in den Sinn gekommen, der Paulus dem Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheus 1,5. Er spricht hier vom Ziel der Belehrung. Also Belehrung eigentlich von der christlichen Belehrung, oder? Die wir ja heute auch im ganzen Bibel haben. Sagt, das Ziel der Belehrung aber ist Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ungeheuchelt. Und das ist genau das, was wir in Maria Magdalena sehen. Sie ist ein Vorbild in dem. Sie war mit all ihren wahrscheinlich Stärken und Schwächen war sie da, aber ihr Herz war ganz Jesus ausgeliefert. Und das ist das, was ich für mein Leben wünsche, was ich auch für euch wünsche, dass wir uns ganz hingeben können. Ich möchte ein paar Fragen mitgeben zum Nachdenken. Jetzt haben wir ja, oder wenigstens viele von euch, Ferienzeit vor uns, oder? Da können wir hoffentlich auch mal ein bisschen abschalten und nachdenken. Und das sind immer wieder Momente, bei denen man eben gerade auch über sich selbst, über seine Beziehung, Beziehungen, Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Gott oder nachdenken kann und vielleicht auch wieder einiges in Ordnung bringen kann. Und so möchte ich alle ermuntern, doch diesen Fragen mitzunehmen, auch in diese Zeit. Wie willst du hier jetzt auch diesem Beispiel nachfolgen? Sie, die ganz ferne war von Gott, dann ganz nahe, oder? Und Jesus möchte mit dir auch diese Schritte gehen. Näher zu ihm, näher zu Jesus. Und mach es mit dem im Gebet auch fest mit dem Herrn. Konkrete Schritte. Sag, okay, doch, ich möchte einen Schritt hin zu Jesus machen. Und du wirst sehen, er wird das segnen.